Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Ihnen einen schönen guten Morgen. Kurz vor Toresschluss. Die Brexit-Verhandlungen werden fortgesetzt. Unter welchen Bedingungen besprechen wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem in Europa heute harter Lockdown. Wir fragen, warum Griechenland so drastische Maßnahmen ergreift. Und blicken zum Schluss zurück auf ein heißes Jahr. Wir beschreiben den Wassermangel und was der für Rumäniens Landwirtschaft bedeutet. Es sind weniger als 2 Monate, dann scheidet Großbritannien offiziell aus dem Binnenmarkt der EU und der Zollunion aus. Doch wie Großbritannien die Europäische Union verlässt, ist noch immer unklar. Die Brexit-Verhandlungen verlaufen seit Wochen schleppend. Die britische Regierung hat den Verhandlungstisch sogar zeitweise verlassen und zudem alle Fristen und Ultimaten verstreichen lassen. Eigentlich hätte bis Ende des letzten Monats eine Vereinbarung zwischen Brüssel und London stehen müssen, damit die nationalen Parlamente auch noch ausreichend Zeit haben, um den Deal zu ratifizieren. Tatsächlich sitzen die Unterhändler David Frost und Michel Barnier aber seit diesem Wochenende wieder am Verhandlungstisch. Ich bin nun verbunden mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Peter Kapern. Herr Kapern, gestern haben auch EU-Kommissarin Ursula von der Leyen und Premierminister Boris Johnson telefoniert. Die Chefunterhändler sitzen ebenfalls wieder zusammen. Was ist denn für diese beginnende Verhandlungswoche geplant?
Naja, es hat dieses Telefonat da am Wochenende gegeben. Genau genommen war es am Samstagnachmittag das Telefonat zwischen Boris Johnson und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und die beiden haben ein eher ernüchterndes Zwischenergebnis der bisherigen Verhandlungen gezogen. Sie haben gesagt, es gebe nach wie vor große Unterschiede, auch wenn Fortschritte gemacht worden seien. Es gebe große Unterschiede, insbesondere im Bereich der Fischereiregelung. Und im Bereich des sogenannten Level Playing Fields, also bei der Frage, wie man einen fairen Wettbewerb zwischen diesen beiden dann getrennten Wirtschaftsmächten EU-27 auf der einen Seite und Vereinigtes Königreich auf der anderen Seite gewährleisten kann. Man hat dann anschließend gesagt, man wolle die Anstrengungen jetzt verdoppeln und dann ist das passiert, was Sie gerade schon angedeutet haben, nämlich Michel Barnier ist mit seinen Unterhändlern gestern in den Zug gestiegen, hier in Brüssel nach London gefahren und jetzt wird dort intensiv weiter verhandelt.
Es geht ja um viele Details. Wie müssen wir uns diese Verhandlungen vorstellen? Wie sehr wird da gefeilscht?
Naja, es geht in der Tat um ganz, ganz komplizierte, komplexe Details. Das hat mit diesem speziellen Charakter dieser Verhandlungen auch zu tun. Normalerweise ist es ja so, bei einem Freihandelsabkommen, wenn zwei Partner über so ein Freihandelsabkommen verhandeln, dann wollen die sich ja eigentlich näher kommen in Wirtschafts- und Handelsfragen. Hier ist aber genau das Gegenteil der Fall. Hier geht es ja darum, dass sich zwei Partner auseinander dividieren. Und das macht diese beispielsweise Gespräche über das Level Playing Field so kompliziert. Es hatte ja die Idee gegeben, ausgehend von der Tatsache, dass man ja einen gemeinsamen Regelsatz für Wettbewerbsfragen, für Fairnessfragen aus der EU-Zeit hat. Da hatte es die ursprüngliche Idee gegeben, dass Großbritannien einfach alle künftigen Regelungen, die die EU beispielsweise beim Umwelt- oder Gesundheitsschutz noch erlässt, automatisch übernimmt. Das haben die Briten natürlich abgelehnt. Ja, mittlerweile ist von diesem Ziel keine Rede mehr. Jetzt geht es eher um die Frage, wie verhindern wir eigentlich, dass die bestehenden Regeln, auf die man sich ja zu EU-Zeiten schon verständigt hat, auch noch aufgeweicht werden. Und es geht um die Detailfrage, wenn dann einer der Partner doch nochmal von diesem gemeinsamen Regelsatz abweicht. Also wenn beispielsweise Großbritannien die Umweltstandards für seine Unternehmen absenken würde, welche Rechte zur Vergeltung hätte dann die EU-Seite in diesem Vertrag verankert. Das sind Regelungen, die in jedem Freihandelsabkommen drinstecken. Die Frage, was darf der eine tun, wenn der andere gegen bestimmte Bestandteile des Vertrags verstößt. Das ist etwas, an dem man sich gerade festgebissen hat in den Verhandlungen und das ist etwas, was normalerweise dafür sorgt, dass solche Vertragsverhandlungen über ein Freihandelsabkommen Jahre dauern und hier hat man eben nur 7 Monate und das erklärt den Zeitdruck.
Sie sagen, es ist Zeitdruck, festgebissen ist da eigentlich kein guter Begriff in dem Zusammenhang, beziehungsweise das sind keine guten Voraussetzungen. Wie geht es denn nun weiter bis zum Ende des Jahres?
Ja, also ich glaube, so weit reicht der Horizont im Moment gar nicht. Es hat ja am Freitag eine interne Sitzung im Europaparlament gegeben und da haben die Mitarbeiter der Parlamentsverwaltung den betreffenden Abgeordneten mal erklärt, wie denn überhaupt eine ordnungsgemäße Performance im Europaparlament noch möglich ist. Und man kam zu dem Ergebnis, eine ordnungsgemäße Ratifizierung, die ja bestimmte Kriterien erfüllen muss, was beispielsweise die Beteiligung von Ausschüssen des Europaparlaments an dieser Ratifizierung betrifft. So eine ordnungsgemäße Ratifizierung ist möglich, aber eigentlich müsste dafür das Abkommen am kommenden Wochenende unter Dach und Fach sein. Der Text müsste dann aufgeschrieben sein, so dass die Mitgliedsregierungen diesem Vertrag zustimmen können. Und erst wenn die das getan haben, können die das Europaparlament damit beauftragen, mit der parlamentarischen Ratifizierung zu beginnen. Also eigentlich muss die Sache in dieser Woche gewuppt werden und deswegen richten sich da gerade alle Blicke auf London.
Was bedeutet denn der Wahlausgang in den USA für diese Brexit-Gespräche? Man hatte ja fast den Eindruck, dass London bei diesen Gesprächen und Verhandlungen den Ausgang der Wahl erstmal abwartet.
Das ist natürlich schwer zu kalkulieren, aber fest steht, dass der President-elect Joe Biden sicherlich weniger Sympathien, deutlich weniger Sympathien, wenn überhaupt welche hat, für den EU-Austritt Großbritanniens. Biden werden große Sympathien für die Europäische Union als politisches Projekt, als Partner zugedacht. Und es hat in London immer wieder die Vermutung gegeben, dass Boris Johnson eigentlich, bevor er dann in die letzten Schritte der Verhandlungen geht, erstmal abwartet, wer in den USA die Wahlen gewinnt. Nun weiß er es. Und nun wird in London vermutet, dass er seinen Kurs danach ausrichtet. Das würde dann beispielsweise auch bedeuten, dass er das sogenannte Binnenmarktgesetz, wir erinnern uns, das hat ja vor einigen Wochen für Aufregung gesorgt, wieder kassiert oder jedenfalls in entscheidenden Bestandteilen abändert. Diesem Gesetz wird unterstellt, dass es den Friedensprozess auf der irischen Insel gefährden könnte. Und Irland hat nun einmal eine große Lobby bei den US-Demokraten und deswegen wird dort gehörig Druck auf Biden kommen, dieses Gesetz fallen zu lassen. Davon darf man, glaube ich, ausgehen.
Die Brexit-Verhandlungen werden in dieser Woche fortgesetzt. Unter welchen Bedingungen, schildert unser Korrespondent Peter Kapern in Brüssel. Vielen Dank dafür. Griechenland ist im Vergleich zu anderen Ländern Südeuropas gut durch die erste Phase der Corona-Pandemie im Frühjahr dieses Jahres gekommen. Das Land hat auch mit strengen Einreisebestimmungen die Infektionszahlen niedrig gehalten, auf Kosten der eigenen Wirtschaft, aber im Ergebnis mit weniger Corona-Kranken und Toten. Doch nun hat Griechenland die zweite Infektionswelle erreicht und schon jetzt sind 70% der Intensivbetten belegt. Deshalb gilt seit Samstag eine Ausgangssperre im Land. Das Haus dürfen die Griechen und Griechinnen auch tagsüber nur dann verlassen, wenn sie eine Genehmigung der Behörden erhalten haben, für Arztbesuche etwa oder für nötige Einkäufe. Ich bin jetzt verbunden mit meiner Kollegin Rodothea Seralidou. Sie lebt in Athen. Frau Seralidou, wie hat sich denn Ihr Alltag seit dem Samstag verändert?
Ja, um das Haus zu verlassen, muss ich jetzt eine SMS schicken mit meinem Namen und meiner Anschrift zusammen mit einer Zahl von 1 bis 6. Wenn ich zum Beispiel einen dringenden Arzttermin habe, muss ich die 1 tippen, für den Gang zum Supermarkt die 2. Und wenn ich zum Beispiel mit meinem Hund Gassi gehen muss, drücke ich die 6. Wer sich nicht daran hält, dem drohen 300 € Strafe. Und das ist mehr als die Hälfte des griechischen Mindestlohns, also viel Geld für griechische Verhältnisse.
Wie nehmen die Bürgerinnen und Bürger Griechenlands diese Einschränkung, diesen harten Lockdown auf?
Die meisten Menschen, auch in meinem Umfeld, fragen sich, ob das alles wirklich notwendig oder sinnvoll sei. Ein Beispiel: Spielplätze, Sportanlagen, weiterführende Schulen sind geschlossen, Kindergärten und Grundschulen bleiben aber auf. Und auch viele sind viel enttäuscht, weil es ja das zweite Mal ist, dass sie einen landesweiten Lockdown durchmachen. Das haben wir im März und im April schon mal erlebt und damals herrschte die Hoffnung, dass danach alles gut wird. Und jetzt sehen die Menschen, der Lockdown kehrt zurück. Und das sorgt bei vielen Menschen in Griechenland für Frustration und auch für Missmut.
Griechenland hatte ja zu Beginn der Pandemie recht gut dagestanden. Es hatte im Gegensatz zu anderen EU-Staaten nur sehr wenige Neuinfektionen pro Tag. Jetzt allerdings sind die Zahlen rapide gestiegen. Mittlerweile kommt das 11-Millionen-Land auf etwa 2.500 neue Corona-Fälle täglich. Gestern zum Beispiel waren es an einem Sonntag auch noch knapp 2.000 neue Fälle. Warum trifft es Griechenland diesmal härter?
Damals hatte ja die griechische Regierung sehr schnell mit einem Lockdown reagiert. Danach öffnete sie aber wieder das Land. Und im Laufe der Zeit hat sich bei vielen Menschen in Griechenland ein Gefühl der falsch verstandenen Sicherheit festgesetzt. Sie haben zum Beispiel den Mindestabstand nicht mehr eingehalten. Sie haben ihre Maske nicht richtig getragen. Sie haben sich bei der Begrüßung wieder auf die Wange geküsst. Und bei über 60% der Fälle scheitert die Rückverfolgung der Ansteckung. Man weiß nicht, wo sich die Menschen angesteckt haben. Und auch das macht es schwierig, die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bringen.
Die griechische Regierung begründet den Lockdown ja vor allem mit dem Druck, dem das griechische Gesundheitssystem nun ausgesetzt sei. Wie dramatisch ist die Lage in den griechischen Krankenhäusern aktuell?
Man muss bedenken, Griechenland hat laut OECD eins der unterfinanziertesten Gesundheitssysteme Europas. Das Land hat 8 Krisenjahre hinter sich und steht in vielerlei Hinsicht schlechter da als andere EU-Länder. So hat die griechische Regierung in den letzten Monaten zwar die Betten in den Intensivstationen verdoppelt, landesweit gibt es nun 1.000 Plätze, das ist aber immer noch sehr, sehr wenig. Jetzt schon sind 700 Betten belegt und nach Expertenschätzungen könnten wenige Tage schon ausreichen, damit das Gesundheitssystem komplett zusammenbricht. Und gerade das will Griechenland mit dem aktuellen Lockdown vermeiden.
Der Lockdown legt ja nicht nur das soziale, sondern auch das wirtschaftliche Leben in Griechenland lahm. Die deutsche Bundesregierung hat für deutsche Unternehmen und Dienstleister erneut Unterstützungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Wie sieht es da in Griechenland aus?
Auch die griechische Regierung hat ein, wenn auch kleineres, Hilfspaket in die Wege geleitet. Circa 3,3 Milliarden will sie dafür ausgeben. Dem Verband der kleinen und mittelständischen Unternehmen geht das aber nicht weit genug. Er schätzt, dass ein Drittel der kleinen Betriebe in Griechenland den aktuellen Lockdown nicht überleben wird. Auch weil die Regierung nach den aktuell vorgesehenen 3 Wochen die Betriebe geschlossen halten will, sollte die Zahl der Neuinfizierten nicht rapide sinken. Das heißt, im schlimmsten Fall versäumen die Unternehmen sogar das Vorweihnachtsgeschäft. Und auf das sind sie dieses Jahr wie überall in Europa auch besonders angewiesen.
Warum sich Griechenland vor allem um die überfüllten Intensivstationen sorgt, darüber sprach ich mit meiner Kollegin Rodothea Seralidou in Athen. Danke dafür. Rumänien ist neben Deutschland, Frankreich und Polen der wichtigste Getreideproduzent, vorrangig Mais und Weizen, in der EU. Doch Mais, eine schnell wachsende Futterpflanze, braucht viel Wasser und das wird im Zuge des Klimawandels in den immer heißeren Sommern knapp. In diesem Jahr gab es im Land neue Rekordtemperaturen. In weiten Teilen fiel kaum Niederschlag und über 90.000 Landwirte im Süden und Osten Rumäniens meldeten massive Ernteausfälle. Anfang September sorgte in den sozialen Netzwerken ein Video für Aufregung, das Bauern im Osten Rumäniens aufgenommen hatten. Mit ihren Erntemaschinen hatten sie in riesigen Lettern "Wir wollen Wasser" in das Feld geschrieben. Annette Müller hat einen Landwirt im Süden des Landes besucht.
Landwirt Mihai Bakrau wiegt Weizen ab. Seine Ernte in der südrumänischen Gemeinde Klina ist im Sommer mager ausgefallen. Rund 700 Hektar Land hat der 48-Jährige gepachtet von den Nachbarn in der Gemeinde, die zu alt sind, um die Felder noch zu bewirtschaften. Hohe Temperaturen, wenig Niederschlag, all das kennt Bakrau. Doch er hat noch nie erlebt, dass es so wenig Regen gab wie in diesem Jahr. Unser Land gehört zu den wichtigsten Weizenexporteuren der EU. Doch wegen der Trockenheit liegen wir deutlich unter der Menge, die wir produzieren könnten. Wir müssen investieren, um wieder Schritt halten zu können. Bakrau ist dafür, ein Bewässerungssystem zu reaktivieren, das bis 1989 gut ein Drittel aller Ackerflächen mit Wasser, vor allem aus der Donau, versorgte. Der frühere Diktator Nicolae Ceaușescu wollte damit die Ernteerträge des Landes auf Weltniveau trimmen. Die staatlichen Genossenschaften wurden jedoch nach der Wende aufgelöst. Den einzelnen Kleinbauern wurde die Bewässerung viel zu teuer. Sie verzichteten darauf. Mihai Bakrau hebt eine zersprungene Betonplatte an. Ein Überbleibsel eines Kanals, über den einst das Wasser direkt zu seinen Feldern kam. Wir hatten Pumpstationen, die das Wasser bis zu den Feldern brachten. Das Bewässerungssystem war gut, doch nach 1989 hat sich niemand mehr dafür interessiert. Es wurde gestohlen, zerstört, das Alteisen verhökert. Der Staat sollte uns Landwirten helfen, es wieder aufzubauen. Denn Rumänien ist inzwischen stark vom Klimawandel betroffen. In den vergangenen Jahrzehnten ist es spürbar wärmer und vor allem im Süden und Osten des Landes viel trockener geworden. Die wechselnden Regierungen versprachen deshalb massive Investitionen, um das staatliche Bewässerungssystem wieder in Betrieb zu nehmen. Ausgestattet mit moderner Technik soll es für die Landwirte erschwinglich bleiben, denn die sollen die laufenden Kosten dafür tragen. Doch geschehen ist wenig. Nur ein Bruchteil der zugesagten Staatsgelder ist auch geflossen. Landwirtschaftsminister Adrian Oros will deshalb in den kommenden Jahren 2,5 Milliarden Euro in die Bewässerung investieren. Die Mittel sollen diesmal aus EU-Fonds kommen. Es war ein Fehler, dass man in der Vergangenheit nicht genügend Geld investiert hat. Jetzt wollen wir das Bewässerungssystem sehr schnell erneuern. Denn wenn es im nächsten Jahr wieder so trocken ist, riskieren wir, dass wichtige landwirtschaftliche Betriebe pleite gehen. Auch der Bukarester Klimaforscher Remus Bravelli hält ein Bewässerungssystem für die Landwirte für unabkömmlich. Doch warnt er zugleich vor den Folgen einer intensiven Bewässerung, die man schon in der Ceaușescu-Zeit zu spüren bekommen habe. Lokal gesehen werden wir mit einer Bewässerung zunächst eine leistungsfähigere Landwirtschaft haben. Doch kommt es bei zu viel Wasser auf Dauer zu einer Versalzung des Bodens, die den Pflanzen schadet. Die gesamte Qualität des Ökosystems ist langfristig bedroht, wenngleich wir kurzfristig das Problem der Trockenheit lösen. An eine Versalzung seines Bodens will Mihai Bakrau vorerst nicht denken. Der Landwirt fährt zu seinen Rapsfeldern. Die frische Saat ist aufgegangen, dank Regen. Doch für eine gute Ernte im Juli braucht es noch viel Niederschlag. Bakrau kann vorerst nur beten, dass Regen fällt.
Annette Müller schilderte die Probleme von Rumäniens Landwirten. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch einen schönen Tag.